durch die Musik ins Haus, also allein dadurch, dass die Musik läuft, oder liegt es auch an der Herzenshaltung von dem, der zuhört? Weil ich mache die Erfahrung, dass die gleiche Musik oder die gleiche, was weiß ich, Fernsehsendung oder die gleiche Sache auf unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich wirkt. Dass manche, habe ich das Gefühl, die sind da relativ immun gegen und andere, also da geht das viel mehr in die Persönlichkeit rein.
Natürlich, das hängt mit der Sensibilität der Person zusammen. Nicht grundsätzlich geht alles in allen gleichzeitig rein. Aber stell dir einfach mal vor, die Dämonen sind meinetwegen eine ganze Ecke vom Haus entfernt. Durch die Musik werden die angezogen ins Haus. Sie kriegen ihr Recht, da reinzukommen in dieses Haus. Und dann halten sie sich in dem Haus auf und machen nicht unbedingt im ersten Moment gleich, dass du gegen Jesus schimpfst oder spottest, aber deine Kraft, deine Energie, du wirst müde, du wirst, ach, ich müsste mal eine Stunde schlafen. Es hat so viele negative Auswirkungen und du hast dann keine Lust zum Beten oder so. Wenn du beten willst, musst du erst wieder eine halbe Stunde Lobpreis machen, weil du musst das jetzt wieder wegkämpfen.
Meinst du, es ist egal, ob ich jetzt zum Beispiel ein bisschen nur zum Zerstreuen ein bisschen Radio anschalte oder irgendwelche Musik höre oder ob ich das jetzt mache, um weil ich das immer suche zum Beispiel, weil das weil der und der ein Idol für mich ist oder so. Meinst du, die Dämonen kommen so oder so rein? Ob das jetzt nur Zerstreuung ist, ein bisschen.
Also ich glaube, dass durch die Musik keine Auferbauung kommt.
Ja, wenn ich da nochmal was zu sagen darf. Bei uns ist das gerade gewesen. Wir haben so gut wie gar kein Fernsehen und wir haben nie Radio laufen, seitdem wir eigentlich so im Herrn sind. Früher war auch ein Radio angemacht, wenn so in einem Raum warst. Nun ist durch Blitzschlag unsere ganze Anlage lahm gewesen und nach ein paar Wochen, morgens wollte ich Uhrzeit, ich denke, machst mal diesen kleinen Radiowecker an. Axel kam mal, was ist dir los? Ja, furchtbar. Mach dich Teil aus. Du wirst viel sensibler, wenn das aus ist. Wir haben es über Jahre überhaupt nicht gehört. Und ich habe gedacht, man wird da voll gesüßt, was du gar nicht merkst, wenn das tätig läuft.
Genau.
So, und da ist, glaube ich, die Gefahr, da ist dieser stete Tropfen. Also, so habe ich das
hier.
Wir werden viel sensibler. Menschen, die sich ständig Radiomusik nach aussetzen, merken gar nicht, dass sie die kriegen nicht diese Sensibilität, die anderen kriegen, indem sie es nicht mehr tun.
Oder als Beispiel auch, wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich erst zu meinen Eltern guten Abend sagen, dann gibt es immer RTL Exklusiv. Ich muss nach 3 Minuten nach Hause. Ich sage, ich halte das raus. Wenn die was neue Attraktion des Tages wieder an, ist da eine Musik drin, der Raum über. Aber da wirst du nur sensibel, wenn du es nicht guckst.
Und so ist es auch bei Kindern, die Kindersendungen sehen. Es wird immer schlimmer, sie sehen immer extremere Sachen, immer extremere. Die merken das überhaupt nicht, wenn die Eltern da nicht sagen, Schluss,
Wenn die Herzen hart gemacht.
Ja, die Kinder merken das nicht mehr.
Machen wir eine Pause. So, in unserem zweiten Teil geht es über die göttliche, ich habe es genannt, Autoritätsreihenfolge. Ich habe schon vorhin gesagt, Autorität hat nichts mit dem Wert der Persönlichkeit zu tun. Zum Beispiel, wenn ein Polizist an einem Platz steht, wo die Ampel ausgefallen ist und der regelt den Verkehr und ihr kennt den Polizist, dann kann der moralisch sehr tief unten stehen. Aber in dem Augenblick, wo er seine Kelle hebt, hat er Autorität.
Ja.
Und ich muss mich seiner Autorität unterordnen, auch wenn er moralisch total daneben ist. Also Autorität hat nichts mit besser sein oder schlechter sein zu tun, sondern einfach mit einer Übertragung, die ihm übertragen ist. Natürlich ist es wichtig, dass ich diese Autorität anerkenne. Ich kann nicht die Scheibe runterkriegen, kann rufen, du Schwein oder was weiß ich, was ich da vorbeifahre. Ja. Wir wissen, dass unser Staat solche Leute nicht immer nach moralischem Verhalten auswählt, sondern einfach nur aus beruflichen Gründen oder so. Aber im Reiche Gottes sollte es so sein. Propheten, Diener Gottes werden schon nach dem Herzen ausgewählt. Deswegen heißt es von David, ich habe einen Mann auserwählt nach meinem Herzen.
Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil wenn ja dieser moralische Polizist, wo ich weiß, der ist völlig daneben und er übt seine Autorität aus, okay, irgendwie beuge ich mich, aber ich denke mir auch mal Teil. Während wenn das ein Mensch ist, der vor Gott steht, sage ich mal, oder in Liebe handelt, weil Autorität kann auch einfach nur als
Hammer.
Es hat eine ganz andere Wirkung. Ich nehme die Autorität viel eher an, als wenn es irgendein Kasperkopf ist.
Natürlich. Aber wir wissen, dass der Staat diese Leute eingesetzt hat. Und die Leute sind nicht immer nach unserem Geschmack. Aber die Bibel sagt im Petrusbrief, dass wir uns diesen Leuten unterordnen sollen, auch wenn sie dem Wort nicht gehorchen. Damit sie durch unseren, da heißt es zwar von den Frauen, aber ich glaube, das gilt genauso um uns, damit sie durch unseren Wandel gewonnen werden. Ich habe Menschen erlebt, auch in meinem Berufsleben, als ich noch im Berufsleben stand, die sind durch meinen Wandel gewonnen worden. Sie waren aber selbst vorher moralisch total unten. Schlimme Kerle. Aber als sie erlebt haben, was ich lebte und was ich glaubte, haben sie ihr Leben verändert. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Leute ihres Charakters nicht aburteilen, nicht negativ von ihnen denken, sondern wirklich Vorbilder sind und sie durch unser Vorbilddasein gewinnen. Allein eine Aburteilung in unserem Herzen können die schon spüren. Im Neuen Testament macht zumindest die griechische Schrift einen Unterschied zwischen Herrschen und Beherrschen. Das Herrschen wird als gut und richtig dargestellt, während das Beherrschen als negativ, als satanisch dargestellt wird. Zum Beispiel, das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, Matthäus 20, 25, wenn ihr euch das nur aufschreibt, da heißt es, die Herrscher, die Regenten dieser Welt beherrschen ihre Untertanen.
Richtig.
Ihr aber nicht so. Ja? Sondern wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Oder 1. Petrus 5, 3, da wird auch gesprochen, wir sind Diener Gottes, wir machen das nicht so, wie die Welt es macht, durch Beherrschen. Aber selbst wenn andere uns versuchen zu beherrschen, können wir trotzdem richtig darauf reagieren. Wir akzeptieren die Autorität, dass wir die da ist, man fängt beim Finanzamt, bei der Bank oder wo die immer sitzen, die können uns da antanzen lassen und können ihren Macker daraus richtig rauskennen, wer sie jetzt sind. Aber wenn wir in unserer Persönlichkeit gesund sind, dann muss uns das nicht zu, zumindest in den Gedanken, zu abfälligen Äußerungen hinreißen. Du, was denkst du eigentlich, wer du bist, was du für ein... Ja, das zeigt einfach an, dass unsere Persönlichkeit noch nicht gesund ist. Sondern wir müssen dahinter viel mehr sehen, was dieser Mann erlebt hat in seinem Leben, das ihn dazu macht, dass er seine Persönlichkeit so zur Geltung bringen muss.
Er hat ja auch die Macht dazu.
Ja, und ich habe es einfach erlebt, wenn du solchen Menschen richtig begegnest, die verändern plötzlich ihre Stimme.
Absolut.
Ja. Ich habe mal vor jemandem gesessen, der hat da wirklich Boss gemacht. Und als ich gesagt habe, ich bräuchte Ihre Hilfe, können Sie mir helfen? Da war der wie verwandelt. Mhm. Da hat er seine Sachen beiseite gepackt und hat angefangen, mir zu helfen. Ich hätte den auch in meinem Herzen verurteilen können für sein Auftreten wie Boss oder wie Macker.
Wir können ja vom Finanzamt Zeugnisse geben, von Mitarbeitern beim Finanzamt, wo Firmenmanager nur von Freunden und sagen, das ist noch nie
das bitte stehen.
So eine Veränderung bei diesen Menschen.
Ja.
Danke.
Gut. Das nebenbei jetzt, lassen uns mal 1. Korinther Kapitel 11 lesen. Und zwar von Vers 3. Einfach nur den Vers 3 erstmal. Nur den Vers 3 möchte ich. Genau, nur den Vers 3.
Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau, aber der Mann ist Christus, Haupt aber Gott.
Amen. Hier sehen wir diese Autoritätsreihenfolge, die übertragen wurde. Das Haupt von Christus, von Jesus, ist der Vater. Das Haupt des Mannes ist Christus. Das Haupt der Frau ist der Mann. So wie der Heilige Geist in Abhängigkeit von Jesus bleibt und Jesus in Abhängigkeit von Gott, soll der Mann in Abhängigkeit von Jesus bleiben. Sonst funktioniert das nicht. Der Mann wird zu einem Despot, zu einem Beherrscher, wenn er das missbraucht, wenn er das nicht zum Guten einsetzt. Er muss in der Abhängigkeit bleiben von Jesus, indem er fragt, und die Frau soll zu seiner Gehilfin sein. Die Frau kann ihm Ratschläge geben, kann sagen, meinst du nicht so, wäre es besser, meinst du nicht, das wäre gut, prüf doch das mal. Die Frau muss in ihrer Rolle auch als Ratgeberin, als liebende Ratgeberin bleiben, dem Mann zu helfen, den Willen Gottes zu erkennen. Hm. Können wir die Tür wieder zumachen oder was ist denn zu warten?
Der ist nicht in der Halle, der ist draußen.
Nö, das ist okay.
Das kommt ja von da. Ja, dann muss
ich. Also die Autorität, die Jesus hatte, beruhte auf dem totalen Gehorsam, die er zum Vater gegenüber. Lesen wir dazu auch einfach eine Bibelstelle. Johannes 12, 49 und 50. Johannes 12, 49 und 50.
Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat.
Amen. Das ist unser Leitmotiv. Das ist unsere, wie wir auch als Männer handeln sollen. Wir sollen nicht unseren dicken Macker rauskehren und nicht hier, ich sag hier, wo es lang geht, sondern wir sollen einfach in Gottesfurcht, Gottes Willen suchen und die Frau als Ratgeber, als Beter und auch als Ratgeber dazu nicht nur beanspruchen, sondern, wie soll ich sagen, schätzen, wertschätzen,
mit einbeziehen
in die ganze Sache. Aber die Frau muss dabei auch in einer Furcht Gottes stehen, dass sie sieht, ich mische mich nicht in seinen Verantwortungsbereich rein, aber ich will sein Ratgeber sein. Und selbst wenn er schlussendlich vielleicht anders entscheidet, wie ich mir das vorgestellt habe, dann werde ich mich nicht rächen, indem ich sage, nur von mir nimmst du so nie was an, ich kann dir ja sagen, was ich will oder so, sondern ich sage, okay, wenn du meinst, die Entscheidung ist richtig, und dann ziehe ich mich vielleicht zurück als Frau und bete nochmal darüber und bete, Herr, hilf meinem Mann, die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. So bleibt die ganze Sache in einer göttlichen Beziehung. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Teufel die Frau immer angreift mit dem Gefühl der Wertlosigkeit, weil sie die Rolle oder die Aufgabe von Gott der Gehilfin hat. Der Teufel macht der Frau immer wieder und gebraucht auch den Mann das oft, sich so zu fühlen. Du bist doch der letzte Dreck, du hast doch hier gar nichts zu melden. Wer bist du eigentlich? Das ist nicht Gottes Wille und nicht Gottes Plan und davon müssen sowohl der Mann und die Frau sich frei machen. Müssen sehen, dass die Ratgeberin, die Frau, die Gehilfin unendlich wichtig ist, dass der Mann im Willen Gottes wandelt. Und dafür soll sie im Gebet und als Ratgeberin eintreten. Gut. Und genau das macht Jesus hier. Jesus sagt, ich rede nicht aus mir selbst, sondern was der Vater mir zeigt, das will ich tun. Und wir haben also diese Reihenfolge gesehen. Wenn ich mal an den Mann oder egal jetzt ob Mann oder Frau zuerst denke, dann muss ich mich natürlich jetzt fragen, wo beginne ich denn zuallererst zu herrschen?
Als Mann oder was?
Egal, ob als Mann oder als Frau. Jede Person muss sich zuallererst mal als Einzelperson sehen und steht ganz allein vor Gott in dem, was sie tut.
Verantwortlich vor Gott, ja.
Die Bibel sagt im 1. Korinther 11, jeder trägt vor Jesus für sich selbst Verantwortung. Wer das wissen möchte, welcher Vers? Vers 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Er soll nicht die anderen prüfen, ob sie vom Abendmahl, hier geht es ums Abendmahl, ob der würdig ist, das Abendmahl zu essen. Der Mensch steht allein vor Gott. Und der Mensch soll sich selbst prüfen, in diesem Fall um das Abendmahl. Lebe ich, bin ich im Augenblick in so einer Herzenshaltung, dass ich das Abendmahl nehmen kann. Ja, nicht, dass ich sage, also Schwester, ich denke, wenn ich dein Gesicht sehe, dann muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Du solltest das Abendmahl nicht nehmen. Sie hat sich selbst zu prüfen. Sie steht vor Gott. Wenn sie das Abendmahl sich zum Gericht nimmt, dann wird sie am Leib leiden, nicht ich. Und wenn ich das Abendmahl mit zum Gericht nehme, weil ich mich nicht selbst geprüft habe, nehme ich es mir zum Gericht.
Und dann kann ich ja, wenn ich das erkenne, auch wieder um Vergebung bitten. Und
natürlich, es geht hier gar nicht jetzt um Vergebung und Dings. Es geht nicht um Schuldzuweisung. Es geht nur hier, dass ich zuallererst mal sehe, ich stehe allein vor Gott und ich muss nicht Angst haben vor Gott. Amen. Gott ist nicht ein grausamer Herrscher.
Amen.
Gott ist einer, der uns unendlich liebt. Das hätte er seinen Sohn nicht für uns gegeben. Also über welche Bereiche habe ich jetzt geschrieben, soll der Einzelne Autorität ausüben? Und da schlagen wir mal zuerst Sprüche 3, Vers 1 auf. Wir wollen ein paar Bibelstellen lesen, wo wir uns einfach, wo die Bibel uns auffordert. Sprüche 3, Vers 1.
Sprüche 3, 1.
Nicht 1, 3, 3, 1.
Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote.
Amen. Meine Aufgabe für mich selbst ist, das Wort Gottes, mein Herz zu bewahren, indem ich Gottes Wort nicht verwässere oder nicht ignoriere, sondern indem ich sein Wort bewahre. Und da geht es um mein Herz. Bewahre dein Herz. Es steht nicht geschrieben, bitte Gott, dass er dein Herz bewahrt. Natürlich, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Aber ich treffe ja Entscheidungen, tue ich so oder tue ich so. Also ich muss mein Herz bewahren. Die nächste Bibelstelle, 1. Timotheus 5, 22. Du bist dran.
Die Hände, ich muss mal warten.
1. Timotheus 5, 22.
Die Hände, ne?
Ja.
Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein.
Amen. Du kannst auch durch Handauflegung dich teilhaftig machen an fremder Sünde und damit deine Reinheit verlieren. Also bewahre dich selbst rein, sei nicht so schnell in diesen Dingen. Gleite immer.
Andere werden wohl geschädigt dann.
Hier steht, bewahre dich selbst rein. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Wenn du also weißt, der andere als Beispiel, der andere lebt in Ehebruch, du weißt das, und der hat plötzlich Schmerzen an seinem Leib und er sagt, oh, kannst du nicht für mich beten? Und du legst, ach natürlich, komm her, ich bete für dich. Und du legst ihm die Hände auf und betest, dass die Krankheit weicht. Nein, sag doch ganz einfach, du tu mal Buße bei deiner Haltung, in der du lebst. Ja, ich leg dir nicht die Hände auf, bis du Buße getan hast. Und wenn du Buße getan hast und hörst endlich auf mit der Sünde, dann werde ich auch für dich beten. Das heißt also, ich bleibe wieder am Wort. Ich bewahre mein Herz, indem ich Gottes Wort achte und schätze und nicht es einfach ignoriere. Ja, der hat doch noch nie eine Frau gehabt, das ist das erste Mal, dass er eine Frau hatte. Nein, nein, ich muss ihm das ganz klar sagen, das ist nicht in Ordnung. Der 2. Timotheus 1,14.
Zweiter.
2. Timotheus 1,14. Bitte, Günther.
Du bist dran.
Du bist dran.
Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
Amen. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der Heilige Geist hat so viel in uns hineingeschaffen. Er hat uns gereinigt. Er hat uns sein Werk in uns getan. Und die Bibel sagt, bewahre das. Halte das fest, lass das nicht widerfahren. Geh da nicht wieder raus, mach nicht wieder Kompromisse, sondern bewahre das, was er in dir geschaffen hat. Den zweiten, wie soll ich das sagen, Abschnitt, den ich dick, schwarz, dick, fett gemacht habe, heißt, herrsche über die Sünde, denn sie hat Macht über das Fleisch des Menschen. Und die Bibelstelle dazu ist Römer 5, 17.
5, 17?
Mhm.
Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus.
Amen.
Steht hier sogar Überfluss.
Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat, ja, der Tod hat geherrscht, der Tod hat Macht gehabt, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade empfangen, die haben wir doch empfangen, wir haben die Überschwänglichkeit der Gnade, wozu haben wir die denn? Wozu haben wir den Heiligen Geist, um mit ihm und durch in die Sünde zu besiegen? Dass wir nicht mehr sündigen müssen, wir müssen das nicht mehr zulassen. Wir können eine Entscheidung treffen gegen die Sünde. Und das ist wichtig, dass dafür ist die Gnade da. Sie werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, durch den wir die Gnade empfangen haben. Ja, Tod und Leben ist einfach hier ganz dicht nebeneinander. Leben ist im Gehorsam, indem wir die Gnade Gottes nicht missbrauchen, sondern einsetzen, indem wir durch sie noch mehr gereinigt werden. Noch mehr gereinigt werden. Und Jahr für Jahr noch mehr gereinigt werden. Weiter wachsen. Nicht in unserem alten Wesen bleiben und erst recht nicht zurückgehen, wie wir aus 2. Petrus 2 gelesen haben, dass wie die gewaschene Sau, die sich wieder wälzt im Kot, die wieder in ihre alte Verhaltensweisen zurückgeht und wieder tut, wie sie früher getan hat. 2. Bibelstelle nochmal dazu, Römer 6, 12 bis 14.
So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch schickt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade.
Amen. Das ist doch eine starke Aussage.
Ja, ist toll. Nicht mehr über uns herrschen.
So herrsche, seht ihr, die will herrschen. Die Sünde will herrschen. Die Sünde will Herrschaft über uns haben. Die hat einen Anspruch. Die versucht uns, die will die Tür öffnen, dass sie reinkommt. Aber Paulus sagt ja so klar, die soll nicht mehr herrschen. Die soll das nicht mehr benutzen, indem sie sagt, oh, guck mal, oh, ist doch so lecker.
Was damit, wenn man nicht?
Aber das macht doch nichts, das ist doch nur einmal. Das ist ja nur einmal. Und dann gehen Leute dann in Dinge rein, holen sich irgendwelche Videos aus den diesen Verleihdingern und gucken sich dann die abartigsten Sexdinge an, weil das ja keiner mitkriegt in ihrer Wohnung, wenn sie abends die Rollladen runtergelassen haben und vor dem Fernseher sitzen. Nur der Mann, der es verkauft, der hat mitgekriegt, dass vielleicht ein Fisch an seinem Auto war hinten drauf. Wir dürfen das nicht mehr zulassen, weil wir sind von den Toten ins Leben gekommen. Und der Tod soll nicht mehr in unser Leben zurückkommen. Durch Sünde kommt der Tod wieder rein, wenn wir diese Dinge wieder tun. So, da müssen wir herrschen. Der Teufel, der hat nicht aufgegeben, um uns zu kämpfen, aber der Heilige Geist wohnt in uns. Der ist viel, viel stärker. Ich mache immer gerne das Beispiel zwischen der Ameise und dem Elefanten. Aber wenn die Ameise ihre Hand hebt und sagt zum Elefanten oder Fuß hebt und sagt zum Elefanten, du kriegst es mit mir zu tun. Der Elefant, der muss nur einmal aus Versehen niesen. Dann ist die Ameise gar nicht mehr da. So haben manche Leute Angst vor dem Teufel. Wir müssen keine Angst haben vor ihm, der ist uns untertan. Aber wir müssen Gottes Maßstäben auch gehorchen und diesen Dingen des Teufels, wie er kommt, wie die Schlange, sollte Gott das wirklich so meinen. Das kann Gott nicht so eng sehen. Und so bagatellisieren wir das Wort Gottes, was gegeben ist zu unserem Leben. Also lass dich nicht von der Sünde beherrschen, mehr beherrschen, auch nicht von der Lust mehr beherrschen, sondern die Gnade soll herrschen zum Leben. Gut, das musst du tun. Das hat Gott dir die Gnade gegeben und den Heiligen Geist gegeben. Das macht Gott nicht. Du kannst dich nicht aufs Sofa legen, die Füße hochlegen und sagen, oh Gott, ich kann das Video nicht überwinden. Du musst ihn abstellen. Du darfst nicht in die Videothek gehen und das Ding kaufen. Da musst du dich zu entscheiden. Gut. Das nächste ist, Gott hat uns Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und wir sollen über sie herrschen. Das ist auch wieder unsere Sache. Gott hat uns die Vollmacht darüber gegeben. Wir müssen die Vollmacht benutzen.
Amen.
Zur Freisetzung von uns und zur Freisetzung von anderen.
Halleluja.
Lukas 10, 19 und 20 lesen wir dazu mal.
Halleluja.
Halleluja.
weißes Wein ist, nicht zu verschaden. Doch darüber freut euch nicht, dass eure Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Genau. Apostelgeschichte 10, da haben wir ein Beispiel, wie Jesus das getan hat. Ich lese es kurz. Da heißt es, Vers 38, Jesus von Nazareth, Gott hatte ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt, der umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Es war seine Aufgabe und sein Ziel, diese Macht, die Kraft des Heiligen Geistes einzusetzen, zum Wohl, zum Segen. Das können die Eltern für ihre Kinder tun. Wenn sie dann merken, das Kind hat nun doch eine Sendung gesehen, ich hätte nicht sehen sollen, dann nimmt man das Kind auf den Schoß, wenn es noch in dem Alter ist, und sagt, komm her, Schatz, wir beide beten mal. Und dann schmeißt man die Sache wieder raus. Das macht man ruckzuck, dann ist die Sache erledigt. Ja, da guckt, dieses Kind hat in der Schule irgendwo eine Stillübung mitgemacht, hat sich da auf eine Decke gelegt, hat nicht gewusst, was es ist, oder hat sich nicht getraut zu sagen, oh, das will ich aber nicht. Eine Traumreise mitgemacht. Dann nimmst du das Kind auf den Schoß und betest für das Kind und schmeißt die Macht wieder raus, die da reingekommen ist. Dafür hat uns Gott zum Guten diese Dinge gegeben. Gut. Denn unser Kampf, heißt es in Epheser 6, Abvers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalt. Ja. Wir sehen hinter diesen Dingen die geistige Welt, die dämonischen Mächte, die uns wieder unter ihre Herrschaft bringen wollen, die uns müde machen wollen, die uns krank machen wollen, abgespannt machen wollen. Und wir sollen über sie herrschen. Da hat uns Gott seinen Geist zugegeben. Der nächste Bereich, der Geist soll über die Seele herrschen. Gott hat uns den Heiligen Geist in unseren Geist hineingegeben, damit unser Geist durch die Kraft des Heiligen Geistes die Lüste der Seele, die da aufkommen, oh, ich will das, oh, ich will den schicken Mercedes, oh, der sieht so schön aus, oh, ich will diesen Pullover, oh, der kostet aber 170 Euro, oh, den will ich aber haben, oh, so einen Pullover habe ich noch nie gehabt, meine Nachbarin hat auch so einen Pullover, den muss ich auch haben. Egal was da ist, da Galater 5,17, auf dass ihr nicht tut, was ihr wollt, genau. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Das will immer was anderes als der Geist. Ja, aber der Geist will auch was anderes. Der Geist will, dass du Gott wohlgefällig bist, dass du nicht wieder in Sünde zurückgehst. Aber das Fleisch gelüstet nach diesem, nach jedem und das. Und du musst dich im Heiligen Geist stärken. Wer sich nicht im Heiligen Geist stärkt, hat in seinem Geist dann nicht die Kraft, die Sünde zu überwinden. Und darum ist eine Zeit der Gemeinschaft mit Jesus eine Zeit der Stärkung des menschlichen Geistes, damit er das Fleisch und die Lüste des Fleisches beherrschen kann.
Amen, ja.
Und nicht alles haben muss, was Nachbar hat und was die, wo die mit angibt und was der alles braucht und was weiß ich was. Neid soll in unserem Leben nicht mehr herrschen.
Amen.
Soll der andere doch neidisch werden, dass wir Jesus haben.
Amen.
Der Psalm 131, Vers 2.
Du musst erst mal merken, dass wir Jesus haben. Das kann dann neidisch werden.
Psalm 131, Vers 2. Ich mache eine Versverschiebung da drin, das müssen wir gleich mal feststellen. Weil manchmal in dem Psalm gibt es teilweise Versverschiebungen.
Deswegen habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt.
Ja, genau das.
Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele nicht.
Amen. Das ist wichtig, dass wir unsere Seele entwöhnen. Entwöhnt bedeutet erwachsen machen, reif machen. Wenn das Kind entwöhnt wird, kommt es raus aus der Abhängigkeit von der Mutter. Ja? Und meine Seele muss rauskommen aus diesen Lüsten. Immer, ich will das und ich will das und ich will das. Und dann versuche ich das zu verteidigen. Der eine kauft beim Optiker sowieso, weil er hat eine spezielle Optiker mit geschliffenen Gläsern. Die Brille kostet 780 Euro, weil sie das gestellt hat. Und was weiß ich was, die muss ich haben, denn nur mit der, die steht so zu mir, die brauche ich. Ja. Anstatt dass du zu Fielmann gehst und dir ein Kassengestell geben lässt. Ja. Ich habe nichts dagegen, du kannst auch ein besseres Gestell holen. Aber mir geht es um das Motiv. Du musst mit den Dingen nicht angeben und mit den Dingen nicht dich selbst aufwerten. Du bist nämlich schon durch das Opfer Jesu aufgewertet.
Amen.
Und eine größere Aufwertung als mit dem Opfer Jesu gibt es nicht. Da kann dir die Brille nicht mehr viel helfen. Psalm 77, Vers 2 als letzte dazu. Psalm 77, Vers 2.
Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenkt. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Und meine
Weiter.
Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ mich nicht auf. Meine Seele weigerte sich.
Genau, das wollte ich. Meine Seele weigerte sich getröstet. Nein, ich bin sauer jetzt. Nein, jetzt will ich nicht getröstet werden. Ja. Ich bin so beleidigt, wie die mit mir umgegangen ist. Die Seele ist leicht beleidigt. Du musst diese Seele wie ein Kind, was wieder ein Kind erziehst. Ja, wenn das Kind sich auf den Teppich schmeißt und mit den Füßen rumtrampelt, weil es ihren Eigenwillen haben will, dann bleibst du da auch nicht dabei stehen und guckst dazu und sagst, ach Schätzchen, das tut mir so leid, du tust dir die Füße weh dabei. Dann musst du auch das Kind lehren, einfach, dass es das nicht nochmal macht, dass es nicht versucht, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Einmal eine richtige Erziehungsmaßnahme. Jemand hat mal gesagt, für den extra von Gott dafür geschaffene Körperteil.
Ja. Und nicht Teppich klopfen.
Wir haben immer nur Billy Billy gerufen und das hat so dermaßen geholfen, dass sie so etwas nie wieder machen.
Ja, wunderbar.
Ich habe immer, Billy, wo bist du? Wenn die wollen, wenn die was haben wollen.
Was ist das, wenn wir über deine Seele ein bisschen aufsprechen?
Das kann ich auch rein, oder?
Dann ruft Monika das zu dir.
Papa macht das auch. Aber bei Kindern ist das wirklich... Ne?
Aber ihr dürft nicht glauben, dass eure Seele anders ist. Unsere Seele weigert sich. Und ich will nicht, ich bin sauer. Ich bin jetzt stinksauer. Okay, aber du hast einen Geist und der Geist strebt danach, deine Seele zu entwöhnen von dieser Dickköpfigkeit, von dieser Eigenwilligkeit. Die Seele ist das Produkt deiner Erziehung, wie du was die Eltern alles mit dir zugelassen haben und gemacht haben. Wenn die Eltern nie eingeschritten sind, haben dir nie Grenzen gemacht, haben dir keine Liebe gegeben, keine Fürsorge gegeben, dann ist deine Seele einfach entartet, wie ein Baum, der nie beschnitten wurde.
Tja, wenn keine Eltern ist.
Gut, aber der Heilige Geist ist immer noch ein Geist der Beschneidung. Und der beschneidet die richtigen Stellen.
Das ist wahr.
Also, ja.
Gut, und um das jetzt zusammenzufassen, unterstelle dich der vollkommenen Herrschaft Gottes in allen Lebensbereichen. Man könnte das auch so sagen, wandle im Geist. Um einfach dazu... Genau. Römer 8, 13. Diese Bibelstelle schließt jetzt diesen Abschnitt ab, was ich über mich selbst tun muss. Bevor ich andere lehren will und andere bewahren will, muss ich mir immer selbst bewahren.
Ja, ja. Ist ganz wichtig.
Manche Leute finden an jedem was auszusetzen. Ja. Und der macht das noch falsch. Und bei dem ist das. Und bei dem ist das. Aber sie haben vergessen anzufangen, bei sich selbst erstmal den Geist Gottes wirken zu lassen.
Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben.
Amen. Ja, wir müssen durch den Geist, durch den innewohnenden Heiligen Geist, der mit meinem Geist übereinstimmt, die Werke des Fleisches töten. Ich muss sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Nein, Herr, und stärke mich jetzt. Nein, das lasse ich jetzt nicht zu. Dann macht die Seele aber immer noch, muckt sie rum und will doch. Und dreht dreimal vielleicht um die Schokolade rum. Oh, die sieht doch so lecker aus. Gut. Lerne im Geist zu wandeln. Die Schokolade ist noch das geringere Teil. Es gibt schlimmere Dinge. Für den einen ist es die Schokolade, für den anderen ist es die Videothek oder was weiß ich, was es ist. Also fange bei dir selbst an. Und erst wenn wir bei uns selbst anfangen, kriegen wir auch Autorität, dem anderen was zu sagen. Denn dann, wenn ich das an mir selbst richte, dann bringen meine Worte bei dem anderen Frucht. Wenn ich selbst nicht nach dem tue, ich richte mich also selbst nicht, bin aber ständig dabei, bei dem anderen noch zu finden und selbst das, meinetwegen, was ich hinterm Ohr noch bei ihm finde. Und dann will ich ihn ausrichten, oh Bruder, ich muss dir was in Liebe, Demut sagen. Und dann kommt vielleicht eine Ohrfeige zurück. Ne? Und ich wollte dir doch nur helfen, im Geist zu wandeln. Ja, wir müssen bei uns selbst anfangen.
Ja.
Gut. Das ist also der Bereich, der letztes uns betrifft. Das heißt, will ich oder soll ich Autorität in meiner Familie, in meiner Ehe, in dem Bereich haben, wo Gott mich eingesetzt hat, in meinem Friseursalon, in meinem Fliesengeschäft, in meinem Verkauf von Einfamilienhäusern, will ich da Autorität haben, ein Vorbild sein, dann muss ich zuallererst mich selbst richten und dazu bereit sein, diese Dinge, die Gottes Wort sagt, zu tun. So erst dann, wenn ich das tue, dann werden andere auf mich hören, dann wird auch die Frau merken, meine Herrschaft, in die mich Gott hineingestellt hat, die setzt sich nicht ein zum Bösen, die setzt sich ein zum Guten. Und die will ich einsetzen zum Guten. Und jetzt muss ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der für mich sehr wichtig ist, aber lesen wir erstmal die Bibelstelle dazu. Und mir geht es jetzt um die Unterordnung der Frau unter dem Mann. Was ich wirklich auch verstehe, wo ich die Frauen wirklich verstehe, dass sie da nicht so einfach dran sind. Sie haben es mit uns ja nicht einfach.
Naja, weil es so falsch ausgelegt worden ist.
Auch das.
Von vielen Männerdomänen und
was. Ja, aber es ist auch etwas, was wir jetzt sehen müssen.
Ja, ist wahr.
Männer und Frauen sind ja nicht von Gott erst im Himmel zurechtbereitet und dann kommen sie auf die Erde als vollkommene Leute, sondern sie kommen ja als kaputte Typen. Sie heiraten als kaputte Typen, ja? Ist doch immer so. Jetzt muss der Mann der Frau göttliche Geduld entgegenbringen und die Frau dem Mann göttliche Geduld entgegenbringen.
Aber früher war es ja so, wo da wurde ja auch noch mehr Gottesfurcht mit in die Ehe reingebracht. Und deswegen war ja auch nie so eine Scheidungswelle da, wie es jetzt im Moment ist, wo Gott ja gar keine Rolle mehr spielt in der Ehe.
Aber die Frau war abhängiger von dem Mann, wirtschaftlich viel abhängiger. Sie konnte gar nichts machen, die Frau.
Gut, das hat sich natürlich mittlerweile verändert, komplett umgedreht.
Ich denke, wir dürfen jetzt zuallererst nicht vergessen, dass auch je mehr wir die Wiederkunft Jesu näher kommen, auch mehr Dämonen losgelassen sind. Und diese Dämonen werden freigesetzt durch Zeitschriften, in die geguckt wird, durch Nachrichten, Radionachrichten, Fernsehnachrichten und so weiter. Was proklamieren sie denn zuallererst, die Kinder und die Erwachsenen? Zum Beispiel, habe Lust auf eine neue Küche. Ja, gönn dir mal was. Den Kindern suggerieren sie ein, lass dir das nicht gefallen. Ja? Lass dir doch nicht alles gefallen. Widersetz dich mal, rebelliere mal. Also im Grunde genommen, ob Musik oder Texte oder ob Nachrichten, im Grunde genommen Zeitschriften, Bravo, wie die alle heißen, sie suggerieren den Kindern doch dämonische Dinge ein. Und auf diese Art und Weise wird es auch immer schwerer, die Menschen wieder zurückzubringen. Und nur wenn du am Wort Gottes bleibst, was das Wort Gottes sagt, und du es immer wieder liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das Wort Gottes lese, kommt immer wieder neue Gottesfurcht auf. Jedes Mal bist du, oh ja, oh ja. Es bringt dich wieder zurück, wo du unbemerkt schon einen Geist der Welt wieder ein Stück reingelassen hast. Das Wort Gottes hat einen ständigen, beim Lesen, einen ständigen Reinigungsprozess. Und wenn du dich nicht auslieferst diesem Reinigungsprozess, dann wirst du unbemerkt, kommt so die Welt wieder in dich hinein, du merkst das gar nicht. Epheser 5, 22 bis 24.
Und er ist seines Leibes Herr. Aber wie wir die Gemeinde in Christus unterhalten,
oftmals sehen die Frauen das als negativ an und die Männer sehen es als Möglichkeit, endlich ihren Willen ausleben zu können und endlich mal die Herrschaft zu haben. Aber wenn wir jetzt mal als Nächste einfach nur mal den Vers 25 lesen, nur den Vers 25.
Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sie selbst.
Okay, wenn wir Männer unsere Frauen so lieben, dass wir unser Leben für, dass sie merken, ich bin alles für ihn. Er ist sogar bereit, sein Leben für sich zu lassen. Dann ist es der Frau überhaupt gar nicht mehr schwer, weil er zum Guten das tut. Ist der Frau nicht schwer. Der Frau ist es nur, oder wir machen es den Frauen nur schwer, wenn wir unseren Macker rauskehren, ich sage hier, wo es lang geht, ich bestimme und so weiter. Wir haben Verantwortung, die Männer haben eine hohe Verantwortung. Wir müssen eines Tages vor Gott stehen, und Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen, ob wir unsere Familie zum Wohle, zum Segen erzogen haben oder nicht. Und die Frauen werden auch zur Rechenschaft gezogen werden, ob sie sich ihren Männern untergeordnet haben oder nicht. Mhm. Jeder in seinem Bereich. Mhm. Und jeder muss für sich das sehen. Das heißt, die Frau muss für sich prüfen, die verheiratete Frau. Und da geht es nur um ihren Mann. Das bedeutet nicht, dass Birgit mir untertan sein muss, weil Birgit ist nicht meine Frau. Anita ist meine Frau. Es geht also nur in der Ehe. Das hat nichts zu tun.
Und wir?
Bitte?
Und wir? Ja, wir haben auch
da ist noch eine andere Richtung von Gemeindeleitung. Das ist noch eine andere Sache von Gemeindeleitung zu den Gemeindemitgliedern. Auch die Gemeindeleitung soll ja ihre Schäfchen schützen, ihre Schäfchen bewahren. Das ist ja auch ihr Ziel. Und dafür müssen sie auch, die Gemeinde soll sich auch unterordnen, weil sie weiß, der passt auf uns auf, der betet für uns, der wacht, dass hier nicht ein Wolf reinkommt und nicht irgendetwas zerstört. Hier darf keine Irrlehre reinkommen, der wird da schon drüber wachen. Und wir werden für unseren Leiter beten, dass er die Gabe der Geistes, also auch die Gabe der Geistesunterscheidung hat, dass er uns bewahren kann. Deswegen wird die Frau in der Bibel wieder als, die Gemeinde in der Bibel wieder als Frau dargestellt. Weil sie sich der Leitung unterstellt, für ihren Leiter betet, weil die Leiter Beschützeraufgaben haben. Nicht Despoten, Herrscheraufgaben, Mackeraufgaben, sondern wirklich bewahrende Kraft. Und dafür stehen sie vor Gott. Und wenn wir diese Gottesfurcht sehen, die Männer dabei haben sollten, wenn die Männer sich bewusst sind, dass sie, wenn ihre Familie in den Knick gegangen ist, durch ihr Handeln, durch ihr Leben, dass sie dafür Verantwortung tragen, wenn da Gottesfurcht reinkommt, dann tun die aber aufrichtig Buße. Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen. Ob die Kinder, so geworden sind, und wenn die Schuld bei ihnen liegt dabei. Haben sie den Kindern die Liebe gegeben, die Festigkeit, die Strenge gegeben? Beides gehört zusammen. Strenge und Liebe darf man nicht voneinander trennen. Eins vom anderen, Liebe ohne Strenge, ist humanistisch, das kannst du vergessen. Strenge ohne Liebe macht das Kind bitter und kalt. Aber beides zusammen macht das Kind zu einer gesunden Persönlichkeit. Das Kind braucht Förderung, braucht, dass es hört, du bist mein Schatz, ich bin froh, dass ich dich habe. Du hast es schön gemacht, dass deine 3 aus der Schule mitgebracht ist. Bin begeistert von dir, muss nicht nur bei einer 1 begeistert sein. Du hast dich wirklich angestrengt. Ich sehe, du hast dein Bestes gegeben. Kinder brauchen das Lob.
Ermutigung. Mhm.
Dazu ist der Mann da, natürlich auch die Frau. Aber hier, der Mann muss erstmal sehen, das muss der Mann sich prüfen. Liebt er seine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat?
Also umgekehrt.
Bitte?
Die Frau genauso.
Genau. Kann man beides
auch. Nur wenn man Erkenntnis hat über diese Sache und es klar vor Augen hat. Es nützt auch nichts, wenn der eine versucht da wirklich, und jetzt nehme ich meine Frau, die unter dem Zuge der Emanzipation sehr gelitten hat, weil sich da
der Frauen unter den Mann, sondern auch, es geht ja auch gleichzeitig um die Kinder, wenn wir einfach mal lesen bis Vers 24. Kolosser 3, 18 bis 24, bitte. Abschnittsweise lesen wir das. Erstmal die Verse 18 und 19 und dann den Rest.
Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herzen zieht.
Im Herrn.
Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie.
Danke, bis zuerst, allererst mal. Ihr Frauen, ordnet euch eure Männer unter, wie es sich im Herrn geziemt. Im Herrn. Das heißt, du sollst dich dem Mann so unterordnen, als wenn du dich Christus unterordnest. Mhm. Ja, es geht um Christus. Der Mann repräsentiert ja Christus. Das muss er sich immer wieder bewusst sein. Die Frau muss auch wissen, wenn ich mich ihm nicht unterordne, ordne ich mich auch Christus nicht unter. Ich lebe in Rebellion, wenn ich mich ihm nicht unterordne. Auch hier will ich das mal eingrenzen, weil manchmal sagt die Bibel auch in einigen Versen, ist es jetzt hier? Nee, hier ist es nicht. Aber da heißt es im Epheserbrief, in allem. Aber das alle meint nicht alle. Das heißt, soll ich mich auch unterordnen, wenn er sexuell pervers sein will? Soll ich mich da unterordnen? Nein. Soll ich mich auch unterordnen, wenn er mich täglich prügelt, indem er mir zwei blaue Augen haut? Soll ich mich unterordnen, wenn ich sehe, dass er mein Kind, mein eigenes Kind vergewaltigt? Soll ich mich da unterordnen? Ich nehme mal ein paar extreme Beispiele. Ich weiß, es bedeutet nicht dem einen, das meint auch hier, insoweit er die Ordnung Gottes nicht überschreitet. Ja? Wenn er sagt zum Beispiel, Frau, ich wollte heute Nachmittag gerne zum Fußballspiel gehen und ich wollte gerne die Füße hochlegen. Ich würde mich freuen, wenn du mitkommst, dann gehe ich mit als Frau. Und wenn die Frau dann sagt, ich würde heute Abend gerne mal ein Eis essen in der Innenstadt, würdest du mitkommen und mich einladen dazu? Dann sagt der Mann, ich lade dich gerne, dann kommen wir beide gehen Eis essen. Das ist keine Sünde, da geht's. Vielleicht hat der Mann jetzt gerne mal die Füße hochlegen wollen und wollte mal die CD hören oder so. Aber jetzt lässt er das los und beweist einfach Liebe in dieser Art und Weise. Da muss der Mann nicht sagen, hier bin ich, mein Eis gegessen wird, wenn ich das sage.
Viel zu teuer.
Wir gehen nicht um 9, wir gehen um 10. Gut. Die nächsten Verse von Vers 20.
Die Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Weiter?
Ja, bis 24.
Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Den Herrn fürchtet.
Gut, die Mitarbeiter von Firmen sind natürlich keine Sklaven, aber wir könnten diesen Vers gebrauchen, indem wir sagen, ihr, die ihr angestellt seid in einer Firma, gehorcht eurem Herrn. Wenn ich jetzt mal wieder Gerd nehme, wenn Gerd ein Angestellter, ein Fliesenlegermeister und der schickt ihn zum Altenheim, Elisabeth Stift und so weiter und der fährt, der klebt lieber die Fliesen bei Magnus. Magnus wäre aber erst in 3 Tagen an, aber geht zu Magnus Fliesencreme, dann wird Gerd ihn nicht allzu lange mehr beschäftigen wollen, weil er sich nicht unterordnet, weil er nicht tut, er sagt, aber die Fliese bei Magnus, die mochte ich viel lieber und ich wollte diese Fliese kleben. Wir wissen, das geht nicht. Gehorsam gehört dazu. Und nochmal zu den Kindern. Auch ich erwarte das auch von den Kindern. Ich soll es auch erwarten, dass sie mir gehorchen, aber auf der anderen Seite muss ich auch aufpassen, dass ich sie in dem, was ich tue, nicht mutlos mache. Nicht entmutige und sie nicht reize zum Ärger oder zum Zorn. Sie nicht, jemand hat zu seiner Tochter gesagt, du siehst aus wie eine fette Gans.
Das ist so furchtbar.
Ja, da wird natürlich ein Kind mutlos und entmutigt. Und wenn ich sage, Dicke, komm mal her. Dicke, komm mal her. Ja, wenn ich mein Kind so rufe, Dicke, komm mal her. Die wird nicht auferbaut werden, dann ist mein Vater sein nicht zum Guten, sondern zum Bösen. Wenn ich dem Kind sagen würde, meinetwegen, das Kind hat jetzt ein paar Pfund zu viel und ich würde sagen, ja, Schätze, ist schon gut, der Herr Jesus wird dir schon helfen, das wieder abzunehmen. Das wächst sich schon weg. Und dann sage ich, aber jetzt lassen wir mal einmal in der Woche Süßigkeiten und den Rest lassen wir in Zukunft weg. Ja, dann begrenze ich das Kind in den Süßigkeiten. Gut, 1. Petrus 3 lesen wir noch.
Haben wir aber nicht bis 24.
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht? Was hat denn noch gefehlt? Bei
22 aufgehört.
Das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschlagen, dann lesen wir das noch.
Was ihr auch tut.
Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn, nicht den Menschen. Denn ihr denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Vers. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Weil sehr oft gucken wir auf die Person, auf den Mann und sagen, das hat der nicht verdient, dass ich das tue. Ja. Wenn ich den sehe, den kann ich nicht akzeptieren. Wenn ich sehe, wie er seinen Fettbauch da vor sich her schleppt, den kann ich nicht akzeptieren. Aber weißt du denn, warum er seinen Fettbauch hat? Ist es vielleicht eine Sache, dass er so gekränkt ist in seinem Wesen? Ja, ich muss ihn auferbauen, ich muss ihn auch da raushelfen aus diesen Dingen. Das ist keine Auferbauung, das ist nicht dazu gedacht. Und deswegen muss ich sehen, ich tue das dem Herrn. Und ich werde vom Herrn meinen Lohn bekommen, wenn ich mich unterordne, wenn ich in meinem Platz stehe, wo Gott mich gewollt hat. 1. Johannes 3 hatte ich gesagt. 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7.
Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmücken sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorcht und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, den Weiblichen und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden.
Amen. Es ist ein sehr großer und sehr weiter Abschnitt. Hier heißt es, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, unterordnet euch ihm. Das kann aber auch nur insoweit sein, in denen sie wieder nicht zur Sünde auffordern und dich in die Sünde einbinden wollen. Wenn sie sündigen wollen, lass sie sündigen, das ist ihre persönliche Schuld, aber lass dich nicht mit hineinziehen in die gleiche Sünde. Als Beispiel, der Mann füllt seine Jahreseinkommensteuererklärung aus, und hat da drin, meinetwegen, er fährt in einer Fahrgemeinschaft mit zur Arbeit täglich, aber er hat angegeben, dass er immer mit seinem eigenen Auto gefahren ist. Und du siehst das und du weißt das und er sagt, hier musst du deine Unterschrift machen. In dem Augenblick, wo ich die Unterschrift da runtersetze, mache ich mich mitschuldig. Dann nützt es auch nichts, dass ich irgendwelche Ausreden dazu gebrauche, sage ich, ach, das ist sein Problem. Nein, ich setze ja meine Unterschrift darunter, dass das so ist. Da steht ja, ich versichere meine Angaben korrekt gemacht zu haben. Ja? Ich mache mich mit dem, was ich tue, mitschuldig. Und das muss uns ganz klar sein, wenn wir mal die Apostelgeschichte aufschlagen dazu. Gleich sofort, wenn wir einmal kurz die Apostelgeschichte lesen, weil das erklärt nochmal, um was es hier geht. Apostelgeschichte 5. Eins bis elf. Vielleicht teilen wir das einmal auf. Einer liest bis Vers 5 oder bis Vers 6 und der andere bis 11.
Ein anderer Mann aber mit dem Namen Ananias verkaufte im Einverständnis mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Er schlug aber von dem Kaufpreis etwas mit Wissen seiner Frau und brachte nur einen Teil davon und gab ihn den Aposteln zu treuen Händen. Petrus aber sagte, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Grundstücks etwas unterschlagen hast? Es war doch dein Eigentum und du konntest auch nach dem Verkauf bei über das Geld verfügen. Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er tot zu Boden.
Amen. Danke. Vers 6 noch.
Es kam aber eine große Furcht über alle, die davon hörten.
Amen. Jetzt sehen wir, Gott hat diese Tat gerichtet, weil er schuldig war. Er hat gesagt, das ist alles, was ich für den Acker bekommen habe. In Wirklichkeit hat er nur einen Teil gegeben. Er hat also gelogen. Gott hat ihn gerichtet. Hätte die Frau, und den müssen wir erst noch lesen, sonst vielleicht greife ich der Sache schon vorweg. Gut, die letzten Verse dann noch.
Die jungen Leute, die da beistanden, füllten den Leichnam in Leinen, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach Verlauf von etwa 3 Stunden kam seine Frau herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber richtete die Frage an sie. Sag mal, habt ihr das Grundstück für so viel Geld verkauft? Sie antwortete ja.
Moment, noch ganz kurze Pause. Könnt ihr sehen, er gibt ihr die Chance,
ja,
an diesem Punkt die Wahrheit zu sagen. Ja. Weil er will nicht, dass sie gerichtet wird ohne Wahrheit. Er hat nicht gleich gesagt, was seid ihr für fiese Kerle, den Heiligen Geist zu belügen, was seid ihr für fiese Menschen. Nein, er will hören, hat sie zu Hause ihren Mann gewarnt, so eine Sache nicht zu tun? Oder hat sie dazu gestimmt zu der ganzen Sache?
Petrus aber sagte zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die jungen Leute, die deinen Mann begraben haben, stehen an der Tür und werden auch dich hinaustragen. Da brach die Frau vor seinen Füßen zusammen und starb. Als die jungen Leute hereinkamen, fanden sie sie tot. Stiegen auf sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde, über alle, die es hörten.
Ich glaube, das ist ein Abschnitt ausgelassen. Ich will das nochmal von hier lesen. Petrus aber antwortete, sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel.
Und,
hast du gelesen? Habe ich nicht gehört. Dann habe ich das schon gesprochen. Entschuldigung. Aber wir können ja sehen, in dem Augenblick hat sie zugestimmt, hat sie sich eins gemacht, wie die Unterschrift. Hat sie gesagt, ja, das haben wir gemacht. Und in dem Augenblick fiel auch sie tot um. Das heißt, hätte sie hier rechtzeitig gesagt, nein, das hat mein Mann sich einfallen lassen, das war nicht die gesamte Summe, dann wäre sie am Leben geblieben. Wir müssen sehen, erst die Einsmachung mit der Sünde bringt mich unter diese Sache. Gut, wir wollen jetzt noch ein paar Beispiele gebrauchen, die wir einfach in der Bibel haben. Achso, Entschuldigung. Ulrike, jetzt bist du dran. Hat sich schon erledigt? Ja, manchmal erledigt sich das schon durch diese Bibelstellen, die wir noch lesen.
Super. Bitte? Super.
Eine zweite Sache. Bedeutet das jetzt, was wir gehört haben, muss die Frau, weil sie untertan ist, deswegen alles mitmachen, was der Mann macht?
Nein.
Nein, schön. Aber wo sind die Grenzen? Ja, wir haben zum Beispiel ein alttestamentliches Beispiel. Das wollen wir uns auch nochmal angucken, im 1. Samuel, Kapitel 25. Wenn die Frau eine andere Entscheidung trifft als der Mann, ist sie dann in Rebellion gegen ihren Mann?
Kommt auch an.
Abigail hat anders entschieden.
Wir lesen einzelne Verse.
Abigail hat anders entschieden.
Die Verse 1. bis dahin, Alexander. 1. Samuel 25 von Vers 2 an.
Und es war ein Mann in Maon, der seine Tätigkeit im Karmel hatte. Und der Mann war sehr vermögend und hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er war gerade in Karmel, um seine Schafe zu scheren. Und der Name des Mannes war Nabal. Und der Name seiner Frau Abigail. Sie war eine Frau von klarem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun. Und er war ein Kalebiter. Und David hörte in der Wüste, dass Nabal seine Schafe schor. Da sandte David 10 junge Männer aus und sagte zu den jungen Männern, geht nach Karmel hinauf. Und wenn ihr zu Nabal kommt, fragt in meinem Namen nach seinem Wohlergehen und sagt so, lebe lange, Friede sei mit dir und Friede mit deinem Haus und Friede mit allem, was dein ist. Ich habe gerade gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste ist von ihnen vermisst worden, all die Tage, die sie in Karmel gewesen sind. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Lass die Leute in deinen Augen Gunst finden, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib nun deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Als die Männer Davids hinkamen, redeten sie mit Nabal als diese Worte im Namen Davids und warteten dann ab. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sagte: Wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es viele Knechte, die alle ihren Herren davonlaufen, an jeder seinem Herrn. Und ich sollte mein Brot und mein Wasser nehmen, mein Geschlachtetes, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Männern geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind?
Wenn du jetzt von Vers 14 weiterliest.
Aber einer von den Leuten berichtete der Abigail, der Frau Nabals: Siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn zu grüßen, aber er hat sie angeschrien. Und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen. Wir sind nicht belästigt worden und wir haben nicht das Geringste vermisst alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind, wenn wir auf dem Feld waren. Sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Nacht und bei Tag, alle die Tage, die wir in ihrer Nähe waren und die Schafe weideten. Und nun erkenne und sieh zu, was du tun kannst. Denn das Unglück ist gewiss über unseren Herrn und über sein ganzes Haus beschlossen. Und er ist ein so bösartiger Mensch, dass man nicht mit ihm reden kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Maß Röstkorn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sagte zu ihren Knechten: Geht vor mir her, siehe, ich komme hinter euch her. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon.
Amen.
Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabritt, siehe, da kamen David und seine Männer ihr entgegen, sodass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht: Fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der Wüste gehört, sodass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, was er hatte. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So tue Gott den Feinden Davids, und so füge er hinzu, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen einen übrig lasse, der männlich ist.
Danke. Wir sehen hier, dass David in seinem Herzen beschlossen hat, jetzt das ganze Haus zu richten, weil er ihm einfach nicht in der Art und Weise begegnet ist, wie er hätte begegnen müssen. Er hat keinen Dank und keine Gastfreundschaft erwiesen. Und wäre diese Frau nicht aufgestanden und hätte das getan, dann hätte 1-2 Tage später das ganze Haus nicht mehr existiert. Sie hätten alles niedergemacht. Diese Frau hat das gerettet, indem sie sich ihrem Mann widersetzt hat, indem sie Dinge getan hat, die richtig waren. Das heißt, sie hat zum Guten bewirkt und er zum Bösen. In diesem Fall sehen wir eindeutig, David hat dann das Gericht nicht ausgeführt. Und als sie später ihrem Mann gesagt hat, was sie gemacht hat, dann ist er am Herzinfarkt gestorben. Vor Ärger und Wut.
Ja, aber sag mal ein Beispiel in der Ehe. Wo macht man sowas?
Wie macht man sowas? Zum Beispiel, da kommt jemand, meinetwegen, und du weißt ganz genau in der Ehe, in deinem Herzen, dieser Mann Gottes oder wer das jetzt immer ist, der braucht dich jetzt, oder es kommt jemand an die Tür und der weiß, der braucht jetzt wirklich was zu essen. Der Mann sagt, kann ja jeder hergelaufen, Lumm kommen und jagt ihn weg. Aber die Frau spürt im Herzen, dass der Mann einfach geizig ist. Und sie schmiert ein Brot und packt irgendwas, macht etwas. Und setzt sich auf Fahrrad und radelt hinterher und sagt, sie sollen nicht hungrig von uns weggehen. Und gibt ihnen ein Lunchpaket. Dann hat sie nicht rebelliert, sondern sie hat einfach dem Geist Gottes gehorcht in dem, was sie getan hat. Aber manche Menschen könnten so etwas, Gehorsam, als Rebellion gegen den Mann auslegen. Aber wir wissen ganz genau, das ist nicht der Fall. Wir haben noch einen ganz extremen Fall, den könnte man so oder so sehen. Den wollen wir uns auch nochmal gucken. Im ersten Buch Mose 27. Kapitel 27. In Kapitel 27 haben wir die Geschichte zwischen
Jakob und Esau.
So eine Segen.
Zwischen Isaac hatte 2 Söhne, Jakob und Esau. Und Isaac war ein Mann, der seinen Lüsten hatte, nämlich er aß gerne wild. Und weil sein einer so ein Jäger war, hat er ihn dann gebeten, doch loszugehen und für ihn ein Stück Wild zu erlegen. Aber seine Mutter hat in ihrem Herzen gewusst, Jakob hat ein wahres Interesse am Reich Gottes, Esau überhaupt gar nicht.
Und Mutter Laban hatte sie die Verheißung.
Hatte die Verheißung.
Ja.
Und jetzt tut sie Dinge, die ihr Mann, im Grunde genommen betrügt sie ihren Mann, wenn man das mal so klar sieht. Sie sagt zu Jakob, verkleide dich, geh hin, verkleide dich, stell dich so, als wenn du Esau bist. Und ich mache den schönen Braten, dass er duftet wie ein Stück Wild, damit er dich segne und du den Segen des ersten Geburtsrechts kriegst. Im Grunde genommen verhilft diese Frau durch ihr Verhalten, dass Jakob in die Linie kommt, die Gott geplant hat. Aber es sieht total falsch aus, was sie tut. Es sieht aus, als wenn sie widersetzt sich dem Mann. Und betrügt. Und scheinbar betrügt sie hier ihren Mann. Nee, nicht scheinbar. Sie betrügt ihren Mann. Aber sie sieht, ihr Mann wandelt nicht. Ihr Mann erkennt das nicht. Ihr Mann erkennt nicht den Plan Gottes in diesen Dingen.
Aber sie wird hinterher dafür bestraft.
So? Ja, weil sie Jakob nie wieder sieht. Das Geburtsrecht war ja schon
das nicht eine Strafe angelegt.
Das steht aber irgendwo in der Schrift.
Dass es eine Strafe ist?
Ja, dass diese Strafe ist, dass sie ihren Sohn Jakob nicht wiedergesehen hat. Steht irgendwo in der Bibel.
Habe ich noch nicht gefunden, aber können wir gerne mal prüfen.
Das ist ihr Leid, dass sie Jakob, sie hat Jakob geliebt. Und der Vater hat Esau geliebt. Und es war ihr Leid, dass sie jetzt Jakob zu Laban schicken musste in die Fremde und sie hat ihn nicht mehr gesehen.
Ja, eben.
Das war ihr Leid.
Das war ihr Leid, weil sie das gemacht hat.
Ich habe ja gesagt, dieser Abschnitt ist auch eine ziemlich, da muss man sich drüber klar werden. Aber es ist Gottes Wille, wie sie getan hat. Sie hat im Grunde genommen nur in Gottes Willen verholfen. Ja. Es ist nur eine Frage, ob sie das auf richtige Art und Weise getan hätte. Wir können jetzt darüber sprechen, was wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, hör mal, mein Mann, Isaac, Gott hat mir damals gesagt, Jakob soll das Erstgeburtsrecht haben, die ist die Segenslinie. Sie hat es nicht gemacht, sie hat es über diesen Umweg versucht, weil sie einfach nicht vertraut hat.
Ihre Herzenshaltung war nicht richtig.
Ihre Herzenshaltung war Motiv, aber das Motiv war nicht in Ordnung.
Liebte Jakob.
Es war ja auch ein Gesetz noch, dass der Erstgeborene gesegnet wurde.
Den Erstgeburtssegen bekam.
Ja. Dieses Gesetz hat sie ja ausgeschaltet dadurch. Sie hatte ja nicht nur ihren Mann betrogen, sondern das Gesetz Mose hat sie ja auch übergeben.
Das hatte Jakob sich erschlichen. Das hat er ja selber gemacht. Mit der Suppe.
In jedem Fall hat sie nicht die korrekten Wege.
War nicht korrekt.
Korrekten Wege beschritten. Gut. Man sagen. Ja. Wir können also hier sehen, es gibt Dinge, da muss die Frau, oder darf die Frau manchmal so gar nicht unter die Herrschaft des Mannes bleiben, weil sie würde sich mitschuldig machen. Wie ich das sagte mit dem Finanzamt, wie wir es sahen bei Ananias. Die Frau stimmt überein, wenn die Frau übereinstimmt mit der Sünde des Mannes, wird sie mitschuldig. Und das kann es auch in verschiedenen anderen Bereichen hineingeben. Wir könnten so viele Bereiche sagen, zum Beispiel, wenn der Mann hat ein gewisses Geld, was er im Monat verdient und ausgeben kann. Der Mann ist nicht gewohnt, mit Geld umzugehen und gibt über das Vermögen oder ist in Gefahr, über das Vermögen auszugeben. Wenn die Frau da einstimmt und mitmacht, sind sie beide schuldig in der ganzen Sache. Wenn die Frau sagt, hör mal, Schatz, das können wir uns jetzt echt nicht, sollten wir uns jetzt echt nicht leisten, die Mittel haben wir nicht dafür. Lass uns doch noch sparen, weiter sparen oder so. Wenn sie da einstimmt und nichts sagt, wird sie mitschuldig in der ganzen Sache. Die Frau muss schon ihren Mund aufmachen, wenn der Mann dann darauf doch besteht und beharrt und sagt, ich bin jetzt in meinem Haus, wir kaufen das jetzt. Das kann sein, dass sie mit drunter leidet in der ganzen Sache. Aber vor Gott hat sie keine Schuld, das ist eindeutig.
Aber wenn sie den Mann darauf hingewiesen hat, muss sie dann loslassen und dann entscheidet er trotzdem.
Ja.
Natürlich.
Ja, ja.
Und dann ist sie trotzdem mit Schulden?
Nein.
Vor Gott hat sie keine Schulden.
Vor Gott nicht.
Gut, ich möchte jetzt hier.
Wo ist das, wo die Frau mehr verdient als der Mann?
Das ist ein gutes Verhältnis.
Wie meinst du das?
Hat der Mann Glück.
Sollte mal erfahren. Wo die Frau mehr verdient oder zum Beispiel bei euch, du hast eine eigene Firma.
Es geht ja in extremen Beispielen. Wir haben manchmal auch Ehen, wo der eine ist bekehrt, der andere ist nicht bekehrt. Der Unbekehrte ruht sich auf dem Gehalt seiner Frau aus. Wir haben also einen Fall, da ist der Mann arbeitslos, aber sein Arbeitslosengeld legt er auf sein eigenes Konto, da kommt die Frau nicht dran. Sie muss aber von dem Geld, was sie beruflich verdient, den ganzen Haushalt mit bestreiten. Also er nimmt sich, was er braucht, sein Taschengeld nimmt er zwar von seinen eigenen, aber alles legt er beiseite. Ja. Erwartet aber von der Frau, dass sie alles bezahlt.
Ja, das kann ich auch, den Fall.
Mhm. Und will dann noch über ihr Konto Herrschaft haben und dann noch sagen, was, du willst da den Zehnten geben, das geht zu weit, das erlaube ich nicht. Und dann kommen die Personen in Seelsorge und fragen, was soll ich tun?
Ja.
Ich sage, mach dein eigenes Konto.
Ja.
Macht dein eigenes Konto. Der ist außerhalb des Willens Gottes in dem, was er tut. Der überschreitet die Ordnung Gottes in dem, was er tut.
Wenn man seine Frau gar nicht mit unterstützt, er kassiert dann alles für sich ein.
Ja, natürlich. Ja, er liegt auf dem Sofa und
die Frau sitzt da und schuftet. So ist es
mir. Macht hoch und will über das Geld, was die Frau verdient, auch noch bestimmen.
So war es in meiner Ehe.
Das geht nicht. Das sind Grenzen, da muss die Frau nicht untertan sein in allem.
Arbeiten müssen für meine Kinder und für mich.
Gut, ich möchte Beispiele von euch haben oder fragen, was wird erwärmen.
Wenn bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn die Frau, angenommen die Frau hat ihm das gesagt, so geht das aber nicht, du bist auch mein Versorger, ich kann nicht alles alleine bezahlen, alles von dem, was ich verdiene, und womöglich auch noch die Kinder unterstützen und so weiter, und wenn der das dann nicht tut, was dann? Dann muss ich es ja so machen. Hat sie das Recht, vor Gericht zu gehen und sich einzuklagen?
Ich habe in jedem Fall dieser Person geraten, dass sie ihr eigenes Konto aufmacht,
ja, das sind
ihre eigene Scheckkarte hat,
wo
ihr Mann nicht drankommt. Natürlich hat sie die Pflicht, das sehe ich so, auch wenn er sich stur stellt und rebelliert, sie hat die Pflicht, die Kinder zu bezahlen, die Dinge zu bezahlen, die sie bezahlen kann dazu. Sie kann nicht sagen, dann bezahle ich auch nicht, dann sind die Kinder ja schlussendlich die Leidtragenden. Das geht nicht. Aber wenn der Mann dann irgendwelche Bedingungen noch oben dran stellt, dann sage ich, auf die Bedingungen gehe ich nicht ein. Ich gebe ihm also nicht das Gefühl, das dürfte nicht sein, die Frau dürfte ihm nicht das Gefühl geben, du bist der letzte Dreck. Du bist ein fauler Sack, du liegst auf dem Sofa. Nicht dieses Gefühl geben, aber es darf kein Motiv der Rache drin sein in dem, was ich tue. Aber klar sein, Grenzen ziehen, klar sein und sagen, nein, das Geld kommst du nicht dran, nein, dein Taschengeld kannst du nehmen von deinem eigenen. Und dein Auto, was du fährst, kannst du auch von deinem Geld bezahlen. Ich brauche dein Auto nicht. Wenn du dein Auto haben willst, bezahl das von deinem Arbeitslosengeld.
Aber schon eine schlechte Basis für die Ehe.
Ja, absolut.
Gut. Natürlich ist es eine schlechte Basis, aber es ist nun mal Realität.
Ja.
Wir haben manchmal Dinge, wo ein Ehepartner sich bekehrt und der andere sich nicht bekehrt hat. Und der Unbekehrte will in seinem eigenen Willen bleiben und diese Dinge tun. Das können wir ja nicht, wir können auch nicht sagen, lass dich scheiden oder so. Da gehen die Grenzen zu weit, so schnell. Da muss die Frau schon Dinge auch mal aushalten und durchgehen. Die wird auch dadurch gestärkt in dem, was sie tut. Aber ich gehe das Beispiel noch weiter. Jetzt sagt vielleicht der Mann, das lasse ich mir jetzt mal einfallen, sagt vielleicht der Mann, also du fette Kuh, du gefällst mir gar nicht mehr. Wenn die Kinder groß sind, dann bin ich so und so weg. So, das hört die Frau sich täglich an. Was sollte die Frau tun? Sollte die Frau, wo die Bibel doch eindeutig sagt, dass sie sich nur scheiden lassen darf, aufgrund von Ehebruch, wenn auf seiner Seite Ehebruch, aber Ehebruch denkt er gar nicht dran.
Das hebt er schon auf für später.
Wenn du jetzt schon sagst, in 2 Jahren sind die Kinder weg, das weißt du, und dann will er sich trennen, kann er sich auch gleich trennen lassen.
Und das habe ich auch gesagt.
Ja,
genau. Ich habe gesagt, wenn er sich scheiden lassen will, dann mach ihn doch gleich.
Die Voraussetzungen für eine Ehe sind ja gar nicht mehr da. Ein Eheversprechen heißt ja, bis dass der Tod scheidet. So, und wenn er schon sagt, wenn die Kinder groß sind, ob das jetzt 10 Jahre dauert oder 15, spielt ja keine Rolle. Aber wenn er jeden Tag sagt, wenn die Kinder groß sind, dann verlasse ich dich. damit bricht er ja schon dieses Eheversprechen in dem Moment.
Gut, das stimmt. Das stimmt zwar, es ist richtig, er hat sich versündigt in der ganzen Sache, aber das im ersten Moment gibt mir das noch kein Recht zur Scheidung. Ich muss wieder dieses ganz im Auge haben, dass ich sage, derjenige, der, wie heißt es, der herrscht, muss herrschen zum Guten. Wenn die Kinder das täglich mitkriegen, dass der Vater sagt, du fette Kuh, dich von dir trenne ich mich so und so, und er geht dann noch ungerecht mit den Kindern um, dann werden die Kinder auch vielleicht sich sogar mit gegen die Mutter wenden und mit gegen die Mutter rebellisch werden. Sie kriegen etwas mit, was nicht gut ist für die Kinder. Und jetzt muss die Mutter drüber beten über die ganze Sache und muss das Wohl der Kinder zuallererst im Auge haben. Und muss sagen, ist es für die Kinder besser, ich vollziehe eine Trennung, weil wenn die Kinder das ständig hören und miterleben, werden die Kinder auch noch in Rebellion gebracht und ist nicht das Bild des Vaters. Gut, wenn der sehende Vater liegt ständig auf dem Sofa, in das hätte er sich bemüht, Arbeit zu suchen und sich um Arbeit zu bemühen. Wir sehen, wir können nicht sagen, wir dürfen nicht so an der Schrift bleiben, dass wir sagen, nein, eine Trennung, eine Scheidung ist nicht möglich, weil die Bibel sagt, nur wegen Ehebruch. Das kann ich nicht so sehen.
Das war ja auch unter Gesetz.
Nein, das war im Neuen Testament, das hat Jesus gesagt. Aber wir dürfen nicht denken, weil die Bibel dieses Thema nicht behandelt, müssen wir uns starr am Buchstaben klammern. Wir müssen uns am Wesen, am Charakter Gottes festhalten. Wirklich, wir müssen sehen, was nützt es mir, wenn ich zum Schluss in der Ehe ausgeharrt habe, aber beide Kinder sind oder drei Kinder sind zerstört und die Ehe, wenn dann die Kinder groß sind, sind die Kinder kaputt. Und dann sagt er so, jetzt tschüss, jetzt sind die Kinder groß. Was habe ich denn damit erreicht? Ich habe alles kaputt gemacht. Und dann ist eine Schadensbegrenzung besser, als dass ich sage, das, was du tust, bewirkt nur Schaden an den Kindern. Und bewirkt nur Schaden in unserer Beziehung. Ich trenne mich.
Es gibt ja dann auch wieder diesen Satz, naja, du musst, also man kann, könnte ja jetzt auch demjenigen dann vertrauen im Herrn, der wird es schon machen. Aber in dem Fall hast du mir jetzt ganz klar gesagt, wir sollen auch eine Entscheidung treffen, wenn wir nach vorne blicken, sehen, dass den Kindern der Schaden zugefügt wird durch seinen schlechten Wandel. Ich meine, das sind ja plötzlich zwei ganz andersartige Dinge. Einerseits werde ich gefordert, Entscheidungen zu treffen, und auf der anderen Seite könnte ich mir jetzt sagen, jetzt sei aber schön geduldig und vertraue dem Herrn, der wird so machen. Warum vertraust du denn nicht?
Ja, natürlich ist es, ich darf das nicht zu kurzfristig machen, indem ich überhaupt keinen Raum gebe. Die Frau soll erst von ihrer Seite natürlich durch ihren Wandel, wie wir es gelesen haben, versuchen zu gewinnen, Mann zu gewinnen für die ganze Sache. Aber wir haben auch einen Bibelvers im 1. Korintherbrief, wo die Frau sagt, wo der Paulus sagt, du weißt nicht, ob du den Mann gewinnen wirst. Also da geht es zwar darum, dass er sich scheiden lassen will, aber wie Gerd schon gesagt hat, in diesem Fall hat er schon ganz klar ausgesprochen, so und so längsten Tag, wo die Kinder mich nicht mehr brauchen, dann bin ich so und so weg. Ja? Damit hat er schon seinen Willen zur Scheidung ausgesprochen und das setzt die Frau frei, dann zu sagen, du, dann geh doch gleich. Dann geh doch gleich, dann mach doch jetzt, damit die Kinder nicht noch weiter kaputt gehen. Gut.
Dann brauchen wir Weisheit.
Ja, das kann schnell ausgespielt werden, das Ganze von beiden Seiten her. Als Mann könnte man schnell sagen, die Frau, die räumt das Haus nicht richtig auf, das ist schlecht für die Erziehung der Kinder und schon gibt es einen Knatsch. Und ich lasse mich scheiden, bevor die Kinder versaut werden und das auch nicht werden.
Ja, wir müssen das schon wirklich im Geist des Herrn wandeln, dann können wir da richtig sagen, da ist Schluss und da ist nichts.
Ja, wir sehen, hier hat Leiterschaft auch Verantwortung.
Ja.
Nicht einfach, einfach nur eine schnelle Entscheidung zu treffen, sondern Leiterschaft steht ja auch in Verantwortung zu Gott, weil es kann ja sein, dass Gott wirklich diese Ehe nochmal heilen will, dass er sich ein halbes Jahr später bekehrt durch eine Sache. Ja? Und darum muss Gott, der Leiter auch in Gottesfurcht vor ihm stehen und sagen, Herr, was ist dein Wille in der ganzen Sache? Aber dennoch muss er die Frau freilassen, ihre Entscheidung zu treffen. Weil auch der Leiter ist nur Ratgeber dieser Person. Ja? Er ist zwar verantwortlich für ihr Wohl, aber er ist dennoch nicht beherrschend. Soll ein Ratgeber sein.
Ratgeber, ja.
So, was gibt es denn noch für Fragen dazu?
Ich
guck doch mal auf einen Zettel. Was ist denn, was würden wir denn tun, wenn ein, ich nehme mal dieses Beispiel, eine, wie alt wollen wir es mal, ein 18-jähriger Sohn bringt seine Freundin mit nach Hause und sagt, die schläft heute Nacht bei mir. Wir liegen nicht direkt im Bett, ich schlafe auf einer Luftmatratze in dem einen. Und sie liegt in meinem Bett.
Und die Mutter sagt.
Und der Vater sagt, der Vater sagt also hör mal, Frau, genau. Das können wir nicht anders, das müssen wir jetzt zulassen, sonst geht der Sohn weg. Was macht die Frau? Was macht die Frau jetzt in der ganzen
Zeit? Auch wenn er 18 ist, nicht, die sind nicht verheiratet. Ja. Das ist das.
Was macht. Was macht. Das ist jetzt das Haus. Der Mann sagt, ich bin hier Mann im Haus. Ich bestimme. Was macht die Frau jetzt in der Sache?
Beide bekehrt.
Beide bekehrt. Mann und Frau sind bekehrt. Sohn ist nicht bekehrt. Will seine Freundin damit haben. Und ganz sicher wird er nicht nur Händchen halten.
Die Frau akzeptiert die Entscheidung des Mannes in dem Moment, wenn er sagt, von hier in diesem Haus. Weil er ist ja
verantwortlich. Der Mann hat jetzt gesagt, der Sohn darf das tun. Nee. Ja, jetzt ist die Frau gefragt. Bitte?
Wenn sie das duldet, macht es sich mit der Sünde eins.
Frau muss den Mann aufmerksam machen, was
richtig.
Im Wortwörter steht.
Gut.
Ja. Frau muss den Mann aufmerksam gut. machen.
Und dann muss sie die Entscheidung letztendlich vom Mann lassen.
Ja.
Gut, wenn der Mann jetzt entscheidet, die Frau macht den Mann darauf aufmerksam, das ist nicht in Ordnung, du glaubst doch wohl wirklich nicht, dass die nur Händchen halten. Wir müssen nur davon ausgehen, dass es hier zur Sünde kommt. Du solltest sie auffordern, sie könnte zwar hier im Haus bleiben, aber wenn, dann am Gästezimmer. Meinetwegen
so. Am anderen Ende des Hauses.
Sie sagt das, aber der Mann trifft dennoch die Entscheidung, nein, ich habe Angst, dass unser Sohn nie mehr nach Hause kommt. Ich entscheide, das dürfen die. Was macht die Frau jetzt?
Geht vor Gott ins Gebet.
Warte, Moment, ihr könnt eure Meinung geben.
Ja, ich würde sagen, was für Folgen entstehen können. Und ob er die fragen kann, dass ich mich nichts damit eins machen könnte. Ja, dass wenn hinterher das Kind dadurch verloren geht oder in Sünde fällt, nur weil er jetzt nicht fähig ist, um Entscheidungen zu treffen, dass wir vor Gott verantwortlich sind, würde ihn letztendlich dadurch herausfordern.
Gut, das hat er jetzt gehört und er sagt trotzdem, ich bleibe bei meiner Meinung.
Ich würde mit meinem Sohn reden.
Okay, jetzt redest du mit deinem Sohn und dein Sohn sagt, Papa hat doch gesagt, ich mach das, was Papa sagt.
Ich darf das.
Wie geht's denn weiter? Was würdest du dann tun? Bitte?
Dann würde ich sagen, dann kann ich so das vielleicht mit den Kindern nicht durchstehen. Ich verliere dadurch meine Familie, aber ich kann auch in diesem Haus dann nicht schlafen, weil ich da keinen Frieden mehr habe.
Du wirst gehen aus dem Haus in der Nacht.
Ja.
Warte einen Moment, bitte lass doch einen reden.
Also in dem Fall ja, weil ich dann den Schutz für meine Kinder habe, weil ich meine Kinder liebe. Und wenn ich sehe, dass da so eine Gefahr ist, dass sie sich nicht enthalten würden, weil man merkt das ja.
Moment, lass sie doch ausreden, jetzt ist sie dran.
Die Kinder sind ja trotzdem in der Situation.
Ja.
Ich habe ja gesagt, ich rede mit meinem Sohn und sage ihm ganz klar meine Meinung, dass ich das überhaupt nicht gut finde, auch wenn Papa, sage ich mal, dazu Ja sagt. Ne? Ich höre nur da auf mich und wenn er dann ganz klar sagen würde, nein, würde ich sagen, du machst mit Gott alles so und so, dann würde ich ihm ganz klar mein Problem damit sagen und würde sagen, man kann nicht in dem Haus nicht schlafen. Du lehnst dich dann so gegen das Wort Gottes und gegen deine Mutter auf.
Gut, danke. Der Nächste, der sagen würde, was er machen würde, Sigrid, war die Nächste?
Ja, ich würde erstmal beten und würde versuchen, meinen Seelsorger oder irgendeine dritte Person hinzuzuziehen. Ein Gottesmann.
Oder mehrere anrufen.
Wenn der Mann das aber nicht zulässt und sagt, hier ist Mann, ich herrsche im Haus, ich will keinen Seelsorger hier.
Dann würde ich stille sein.
Gut, Sigrid würde stille sein. Der Nächste, sie hatte sich dann gemeldet? Nein, Elke war erst dran. Dann Gunda, er kommt alle.
Der Mann ist immer noch dabei, das zu dulden, ne?
Ja.
Der will das, ja.
Was würdest du tun?
Ich würde meinem Mann den Vorschlag machen, dass der Sohn geht.
Ja.
Mit der Frau aus dem Haus.
Ja, gut, er bleibt aber dabei, er sagt nein, der bleibt.
Das will er ja nicht.
Da würde ich mich stillschweigend im Gebet an den Herrn wenden.
Gut, okay. Gunda?
Ja, dann würde ich auch sagen, ich habe das versucht und dann würde ich die Nacht über beten.
Okay.
Dass nichts passiert.
Wer wollte noch was dazu, seine Meinung äußern dazu? Gerd?
Ja, wenn sie dann dagegen angeht und so wie Bettina sagt, dann verlasse ich das Haus. Damit ist sie ja
ordnet sie sich nicht mehr unter, sondern setzt ihren Willen in dem Moment durch. Wenn ich dann sage, dann gehe ich hier raus aus dem Haus, wenn ich kann das ja auch meine Tochter beziehen, wenn meine Tochter sowas macht. Dann gehe ich hier raus, wenn ich jetzt zum Beispiel immer sagen würde, ja.
Nee, lass das mal in dieser Konstellation.
Ja, so wie es war.
Dann, der Mann hat ja die Verantwortung dafür und er muss ja die Konsequenzen dafür tragen, wenn die Frau ihn auch gewarnt hat mit allem, was dazugehört. Und er trotzdem stur bleibt, dann hat der Mann die Konsequenzen zu tragen und das ist eine gefährliche Sache.
Ja, aber die Frau wird sie doch mittragen, wenn daraus ein Kind entsteht und sie dann, weil sie ja keinen Beruf haben.
Ja, dann wäre das ganze System ja schon so festgefahren, dass schon eine Scheidung dabei rauskommt. Nur weil diese Entscheidung klar, wenn sie das Haus verlässt.
Nein, wohl so eine Scheidung gibt es doch nicht, weil sie das Haus verlässt. Das war Ihre Meinung. Das wollte ich da hören. Ich wollte nicht, dass du auf sie reagierst. Ich wollte deine Meinung dazu.
Weil hier in diesem Moment ja sowieso schon dann ein großer Streitfall vorliegt.
Ja, macht doch nichts. Konflikt liegt der Konflikt. Vor. Kein Streit. Konflikt, aber kein Streit. Konflikt ist keine Sünde. Sünde wird da, wenn ich mein Recht durchsetzen will. Wenn ich durch Zauberei, durch Manipulation mein Recht setzen will, dann sündige ich mein. Aber wenn ich.
Der Mann sündigt in dem Moment schon.
Der Mann sündigt. Die Frage ja, du würdest jetzt sagen, wenn Bettina so handeln würde, hätte sie auch gesündigt, meinst du?
Nein.
Wenn sie. Moment, was Gerd sagt. Wenn Gerd sagt, die Frau geht jetzt und sagt, wenn du die Tochter, nicht die Tochter, den wenn du Sohn diese Freundin hier im Hause übernachten lässt, in einem Zimmer, dann packe ich meinen Koffer und ich schlafe in dieser Nacht nicht hier. Wäre das für dich,
dass
Bettina gesündigt hätte?
Nee.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, sie wäre dann in Rebellion oder so. Sie würde einen Fehler machen. Würde sich nicht unterordnen, so hast du gesagt.
Aber die Sache ist,
weil wir haben am Anfang gehört, wenn der Mann eine Entscheidung getroffen hat und die Frau ist dann nicht mit einverstanden, zu guter Letzt läuft es aber darauf hinaus, dass er die Konsequenzen zu tragen hat für die gesamte Familie, für diese Entscheidung. Und erst recht dann, wenn er darauf hingewiesen wird, dass seine Entscheidung falsch sein könnte.
Gut und schön, lieber Gerd, aber die Frau ist sie nicht leidtragend. Wenn da aus dieser Sünde jetzt
ein Kind kommt.
Ja, was macht sie dann hinterher? Wenn aus dieser Sünde, so, die beiden haben zusammen geschlafen und das Mädchen wird schwanger, verlässt sie dann ihren Mann, weil der das ja zugelassen hat, oder was macht sie?
Das ist ja das Nächste.
Ja, das
lass uns mal eine Bibelstelle dazu
lesen.
Vielleicht finden wir ja eine Bibelstelle dazu.
Lass mal Bernd jetzt.
Okay, schlacht mal Offenbarung 18 auf.
Anita wollte noch was sagen.
Das wollte ich sagen.
Offenbarung 18. Die Verse 2 bis 4. Offenbarung 18, die Verse 2 bis 4. Offenbarung Kapitel 18, die Verse 2 bis 4.
Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jeden unreinen Geistes und ein Gefängnis jeden unreinen und gehassten.